Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Und zwar habe ich heute einen ganz wunderbaren Gast hier sitzen und der liebe Michael ist heute bei mir. Und Michael hat hier ein fantastisches Buch geschrieben, wo wir heute auch drüber sprechen. Und zwar ist der Titel Aufstehen, so kann man es schaffen. Da soll es heute ein bisschen drum gehen, aber vor allem auch um Michaels Geschichte, wie er überhaupt zu dem Thema gekommen ist, weil Michael begleitet Menschen mit einer Krebsdiagnose. Er ist 48 Jahre alt und ist in dem Bereich Mentoring tätig und auch psychologische Beratung. Auch gerade ein riesengroßes Thema ist zum Beispiel auch das Angstfeld, ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allem auch bei jeglicher Diagnose. Und lieber Michael, ich freue mich total, dass du heute da bist. Und ich habe es ja schon gerade erwähnt, du begleitest Menschen auf ihrem Weg zurück ins Leben. Und das aus einer Tiefe, wie jetzt auch so dein Buch auch genannt wird, Aufstehen, so kann man es schaffen. Und magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Also wer bist du? Wo kommst du her? Erzähl doch gerne mal so ein paar Worte zu dir, bevor wir hier ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Michael und wie du schon sagst, bin 48 Jahre alt, bin frischgebackener Vater. Und ja, wie du schon gesagt hast, also ich komme so viel aus dem Angstbereich. Und das hat sich dann halt immer weiterentwickelt, sodass ich heute Menschen nach schweren Diagnosen begleite oder auch anderen schwerwiegenden Lebenskrisen. Also es gibt ja auch viele andere traumatische Erfahrungen. Und das ist das, was ich tue. Und momentan lebe ich noch in Berlin und freue mich des Lebens, muss ich tatsächlich sagen. Das hat auch nochmal so einen frischen Wind reingebracht, dass ich Vater geworden bin. Also das war vorher auch schon gut, aber das hat nochmal was ganz anderes ausgelöst. Und das ist mal ganz kurz zu mir.
Sehr schön. Lieber Michael, es ist ja nicht so, ich habe es eben schon im Vorgespräch so gesagt, man wacht ja nicht einfach morgens auf und denkt sich, so, heute möchte ich aber gerne mal nur noch mit Menschen arbeiten, die eine Krebsdiagnose hatten. Es muss ja oder es steckt ja eigentlich immer irgendetwas dahinter, was auch aus seinem persönlichen Aspekt kommt. Ich weiß es ja, aber die Zuhörer wissen es noch nicht. Und deswegen nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Vergangenheit, in deine Reise, was dir vielleicht auch passiert ist und warum du das heute tust, was du tust.
Ja, das war vor vielen Jahren. Ich war da Mitte 20 und da wurde ich auf einmal ziemlich krank, was ich selbst für mich noch gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Für mich war es eine Erkältung, hatte Fieber, Gliederschmerzen und so weiter. Ich habe das gar nicht so für voll genommen, war dann immer wieder in der Notaufnahme. Man hat mich dann dort mal wieder zurückgeschickt mit einem Sälbchen, sage ich jetzt mal so salopp. Ja, letztendlich war das so. Also das war eine Verstrickung von verschiedenen Sachen. Mein Hausarzt war im Urlaub. Meine Eltern waren im Urlaub. Das war also so, ich habe zwar nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt, aber wir haben immer einen sehr, sehr engen Kontakt gehabt und so war da auch nochmal so ein Kontrollgremium weg.
Ja, klar.
Ich habe halt nicht eine Erkältung gehabt. So, und meine Eltern kamen dann wieder und ich habe gesagt, ich kann nicht vorbeikommen, mir geht's nicht gut, ich bin krank. Und meine Mutter kam dann aber trotzdem vorbei. Als sie mich gesehen hat, hat sie mich sofort zu ihrem Arzt gebracht. Und von dort aus, sie hat dann, also die Ärztin, die ist leider dann selber verstorben, muss man sagen. Die ist 2 Jahre später verstorben an Krebs.
Okay.
Und hat mich dann sofort in ein Krankenhaus überwiesen. Und im ersten Krankenhaus kam man dann nach einer Stunde zu der Erkenntnis, dass man mir nicht mehr helfen kann. Das ist jetzt quasi Endstation, das geht nichts mehr.
Mit welcher Begründung? Also konnten die das schon sagen?
Nein, die wussten nicht, was ich habe. Die haben nur erstmal so weit durchgecheckt.
Die Blutwerte.
Blutwerte und so weiter. Eine Horde Internisten um mich herum. Gesagt, tut mir leid, das kriegen wir nicht mehr in den Griff. So, haben mich dann aber dem sicherheitshalber nochmal in ein anderes Klinikum überwiesen. Dort wollte ich ursprünglich gar nicht hin, weil dort war ich in einer Notaufnahme. Mehrfach. Also wollte ich gar nicht mehr hin. Aber ich muss sagen, auf der Station, das war super. Das war ganz, ganz toll. Und auch da war man komplett ratlos. Die wussten nicht, was sie mit mir machen sollten. Ja, Zwischenzeitlich kam nochmal irgendwann, irgendjemand hat mir mal Penicillin zwischendurch nochmal gegeben. Das kam dann auch zum Tragen. Das habe ich nicht vertragen. Ich hatte dann überall Ausschlag. Das habe ich selber gar nicht mehr mitbekommen, weil zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen.
Wow.
Ich lag eigentlich mehr oder weniger rum. Und man nahm mich dann erstmal auf, ohne zu wissen, was ich habe. Dann folgten unzählige Tests. Und und dann hielt sich das Thema Leukämie erstmal so im Raum. Also ursprünglich, also man ging dann davon aus, dass es Leukämie. Ich weiß es gar nicht mehr, ich kann es heute nicht mehr so, ich denke so nach circa 2 Wochen hat man dann festgestellt, nein, ist doch keine Leukämie. Die wussten aber dann immer noch nicht, was ich habe. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann voll auf Morphium schon, weil Morphium war halt ein Mittel, was ich vertragen habe, wo ich keine Nebenwirkungen hatte. Ich hatte dann halt im Grunde ab Tag 2 war es schon, weil man hat mir erst Morphium-Tabletten gegeben, die haben nicht wirklich angeschlagen. Also hatte ich dann Zugang und habe dann prinzipiell 24 Stunden am Tag hohe Dosis Morphium bekommen. Wochenlang.
Geht ja eigentlich gar nicht.
Wochenlang, ja. Ich hatte dann, danach hatte ich dann auch noch das zweifelhafte Vergnügen eines Entzugs, den ich machen musste.
Du wolltest gerade sagen. Ja, genau.
Durfte ich dann noch erleben. Nachdem ich mich dann etwas gerappelt hatte und irgendwann kam dann halt die Diagnose schwere innere Sepsis, die halt einfach nicht erkannt worden ist und dadurch sehr, sehr dramatische Züge angenommen hat.
Wow.
Wie gesagt, laufen konnte ich nicht mehr sprechen, nicht mehr. Sind dann halt dadurch, dass mein Körper nicht mehr da ist, also mein Knochenmark war zerstört, es ging überhaupt nicht mehr. Ja, also das brach komplett alles zusammen. Mein Körper war halt nicht mehr da und dann brachen halt noch so ein paar andere Sachen aus, weil halt einfach das Immunsystem war nicht mehr da.
Ja, klar.
So, und so hat sich das dann weiter gehalten sozusagen. Ich war dann auf einer inneren Intensivstation, wo man nur so mit abgeschirmt, mit Maske und Helm, Anzug und so weiter rein darf. Und irgendwann hat man mich dann auch auf die Chirurgie verlegt. Ich wurde natürlich auch ein paar Mal operiert. Und da war es dann aber schon so ein bisschen, ging es mir dann schon etwas besser. Mhm. Da hatte ich so meinen Durchbruch und gleichzeitig aber auch Zusammenbruch. Also zuerst kam da der Zusammenbruch. Das heißt, auf der Intensivstation, auf der inneren, da war ich ja im Grunde gar nicht da. Also nicht wirklich. Hatte zwar mal ab und zu so ein paar wache Momente. Ich lag nicht im Koma, aber ich war auch nicht in der Lage, auf irgendwas zu reagieren und das Morphium hat sein Übriges getan. Und ich konnte mich auch an Besuch kaum erinnern. Wenn dann Leute gesagt haben, sie waren da, also meine Eltern, dann wusste ich das nicht. Dann so. Und als ich dann auf die Chirurgie verlegt worden bin, da war ich in so einem Zimmer, was die, glaube ich, normalerweise gar nicht mehr benutzt haben. Da standen 2, 3 Betten rum, die waren so in Plastik eingewickelt und so weiter. Also das sah aus wie eine Rümpelkammer. Die hatten aber die hatten in diesem Moment kein Bett frei für mich, kein Zimmer.
So, okay.
Also haben mich erstmal dazwischen geparkt. Da kam dann, also ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso, das kam hoch. Und dann in dem Moment war auch meine Oma da, die später übrigens auch noch an Lungenkrebs gestorben ist. Und meine Mutter, die war da. Und da brach das so komplett aus mir raus. Da habe ich dann wirklich geweint, tobt, also da war so alles irgendwie so drin.
Ja, alles einmal.
Da hatte ich einen komplett Zusammenbruch. Da wollte ich auch nicht mehr. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr. Da war für mich Endstation. Und gleichzeitig war das dann aber auch der Wendepunkt. Nachdem ich mich dann also, ja, ich sag's jetzt mal so salopp, ausgetobt hatte, war dann wieder Luft für Neues sozusagen. Irgendwie. Es war so ganz, mir ging es danach nicht gut. Aber besser. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch angefangen, so ein bisschen wieder zu denken und ja, was machst du denn, wie machst du denn, wo willst du denn hin, was soll denn da kommen und so weiter. Und hab dann, ich weiß nicht mehr genau, ich denke so 1, 2 Wochen später habe ich mir dann auch so eine Physiotherapeutin bestellt, mit der ich dann angefangen habe, Laufübungen zu machen. Also war gar nicht ging, also da war nichts mit Laufen. Das muss man mal klar so sagen. Als ich dann entlassen worden bin, konnte ich mit Unterstützung so einen Meter schlürfen ungefähr. So, das ist so schlimm. Das ging dann. Und also so die heiße Phase insgesamt war so 6 Monate, aber insgesamt gebraucht habe ich 3 Jahre, um wieder klarzukommen.
Wahnsinn.
Ja, und in der Zeit hatte ich dann auch so natürlich alles, was dann so kommt. Also ich war damals Geschäftsführer von einer Firma von mir, GmbH, es war meine erste GmbH, hatte Personalverantwortung und die Firma ging halt einen Bach runter in der Zeit. Also das, dann privat wurde ich auch noch von einigen Menschen sehr, sehr enttäuscht. Das kam dann aber alles erst im Nachhinein raus. Ja, so, und das waren dann so Nebenkriegsschauplätze, die dann auch sich noch so abgespielt haben. Aber ich glaube, das kennen viele leider. Und ja, da gab es dann so die ganze Bandbreite an Sachen. Und die einfach passiert sind, die ungut waren. Hm. Aber ich muss sagen, also familiär waren wir schon immer sehr, sehr dicht. Kleine Familie, aber sehr dicht. Und das hat das alles nochmal so ein bisschen verstärkt, muss ich sagen. Das hat nochmal so einen extra Dreh reingebracht.
Hm.
Ja, also das war ganz toll. Also meine Eltern haben mich da großartig unterstützt. Die waren immer da. Das ist also ganz, ganz toll. Freunde natürlich auch.
Ja. Ja.
Aber das ist, ja, da merkt man dann halt, wie wichtig sowas ist.
Total, absolut. Magst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie diese Sepsis entstanden ist? Also hattest du eine Verletzung, die dann nicht mehr zugegangen ist, wo du dann eben dadurch eine Blutvergiftung dann entwickelt hast und du hast es einfach vergessen? Oder?
Ja, leider nicht. Es war eine innere Sepsis und man konnte die Ursache nicht ergründen.
Echt nicht? Oh krass, okay.
Weiß bis heute nicht, was das ausgelöst hat.
Oh.
Und das ging halt los wie, ja, im Grunde wie so eine Grippe, ja. Ich hatte Gliederschmerzen, Fieber, extrem hohes Fieber. Also ich war ja schon, ich weiß gar nicht, 2-3 Wochen extrem krank zu Hause mit Fieber. Und aber richtig, also wirklich, das war ganz massiv. Also ich hatte mal so um die 40 Fieber, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, und schon innere Schmerzen. Ich habe auch wochenlang nicht geschlafen vor Schmerzen. Aber ich hatte halt eine Grippe, so für mich. Also so ein bisschen Nase hat man ja auch immer und für mich war das eine Grippe. So was anderes gibt's nicht. So und ja, und dann war ich war ja auch ein paar Mal in der Notaufnahme, genau deshalb. Und man hat dann immer wieder mit irgendeinem Kram zurückgeschickt und dann so wurde das natürlich immer, bis ich dann halt wirklich so war, dass ich dann halt echt nicht mehr laufen konnte. Inneren Schmerzen, also das war, ich kann das gar nicht mehr beschreiben, das war inner, als ob von innen alles verdreht wird und gleichzeitig wird aber daran gezogen irgendwie. Das war so ganz merkwürdig, ich kann das gar nicht mehr beschreiben.
Boah.
Unvorstellbar. Und also ich habe in der Nacht vielleicht eine Stunde mal geschlafen oder so, das war einfach nicht möglich. Mit Morphium war es dann natürlich anders. Ja, so hat sich das immer weiterentwickelt. Und das war dann aber letztendlich auch so ein Auslöser. Also ich war damals noch in einer anderen Branche und bin dann auch danach noch in einer anderen Branche geblieben. Mir war aber klar, dass mich Thema Menschheit sehr interessiert.
Mhm. Und,
ich habe damals sehr, sehr viel Sport schon gemacht. Das hat mir auch übrigens, glaube ich, das Leben gerettet. Also Leute, macht Sport. Ja, auch wenn ihr euch nicht danach fühlt. Das hat mir, also ich bin der festen Überzeugung, hätte ich nicht so viel Sport gemacht, hätte ich es, glaube ich, nicht gepackt. Weil ich war physisch sehr, sehr stark.
Sehr gut.
Psychisch, glaube ich, so medium, würde ich sagen. Ich glaube, das hat mir das Leben gerettet. Und
ja, weil du diesen Körper hattest, ne? Weil du diesen Körper aufgebaut hattest, der dann eben diese krassen Wochen und Monate dann ertragen konnte, aufgrund dessen, dass du vorher aber eben so viel getan hast für ihn, dass er dich durch diese Zeit durchtragen kann. Das darf man nicht vergessen, ne?
Und naja, und dann, ich habe dann später sogar auch mal, das war dann auch so im Zuge des Laufens, habe ich auch eine Trainerausbildung mal gemacht. Ich habe eine Personal-Trainer-Ausbildung gemacht bis zur A-Lizenz.
Wow.
Das ist so die höchste, die man da haben kann.
Cool.
Ich glaube, um mir das so zu beweisen, dass das geht irgendwie, ja, weil wenn man mir sagt,
das also, geht.
Das war im Krankenhaus, naja, im Krankenhaus war das so, ich werde es nicht mehr schaffen. Die Ärzte haben zu meinen Eltern gesagt, gewöhnen Sie sich dran, Ihr Sohn wird nicht überleben, der kommt hier nicht mehr raus. Ich habe das dann so anhand der Reaktionen erkannt, dass da was nicht stimmt, dass da irgendwas irgendwie nicht richtig ist. Und später, als das dann klar war, ich schaffe es aber trotzdem, haben mir einen Rollstuhl ins Zimmer gestellt. Gewöhnen Sie sich daran, dass Sie nicht mehr laufen können. Also auch ähnlich charmant formuliert.
Ach, schön.
Und ich glaube auch, um dem dann nochmal so eine Trainerlizenz gemacht. Ich glaube, das hängt so damit zusammen. Habe auch in dem Bereich ein bisschen gearbeitet sogar. Ja, so kam es. Aber Thema Mensch hat mich dann halt immer sehr, sehr interessiert und habe dann da einfach weitergemacht. Ich weiß gar nicht, unzählige Seminare über Mikronährstoffe, über Ernährung generell, über das, Körperfunktion, Körperbau, Emotionen. Also ich habe da wirklich auch sehr, sehr viel Geld investiert, muss man mal sagen. Also
das glaube ich sofort, ja.
Wir sind da locker im sechsstelligen Bereich. Und
krass, okay.
Bin zu allen möglichen Trainern, Lehrern, überall bin ich hingefahren, habe dann auch nochmal so einen psychotherapeutischen Hintergrund abgeschlossen, bin auch Hypnotherapeut, das habe ich alles, also ich habe zig Sachen gemacht, einfach weil mich Thema Mensch interessiert. Hm. Weil ich auch wissen wollte, wie funktioniert der Mensch, warum funktioniert er so, wie er funktioniert, warum macht er das, was er macht. Um das einfach zu verstehen und habe dadurch natürlich auch mehr unbewusst mich selbst repariert.
Ja.
Und kann dadurch, ja, Gott sei Dank hätte ich jetzt fast gesagt, aber Gott sei Dank war ich so krank, weil dadurch kann ich heute Menschen, glaube ich, doch eine ganze Menge beibringen. Beibringen mag ich nicht. Ich bin kein Lehrer, ich will auch Leuten nichts beibringen. Aber vielleicht vermitteln und helfen. Da sein, begleitend da sein. Und es gibt auch so dieses Wort muss, das finde ich nicht gut und schon gar nicht im Kontext. Es gibt aber so ein paar Sachen, die muss man müssen. Das gehört dann, also da gehören so ein paar Sachen mit rein. Und es ist halt auch gerade so die Arbeit auf emotionaler Ebene, was gerade bei Männern natürlich immer Thema ist, weil Emotionen haben wir. Ja, das ist halt immer sehr, sehr spannend, aber hilfreich. Und das muss einfach so sein.
Ja, super.
Also ich liebe das, was ich mache. Da gehe ich voll drin auf. Und ich glaube, das wäre ohne meine schwere Erkrankung, glaube ich, wäre ich diesen Weg nicht gegangen. Dann wäre ich im anderen Feld geblieben.
Definitiv.
Deshalb kann ich auch sagen, ich bin dankbar.
Oh, sehr, sehr gut. Sehr schön. Vor allem auch, ja, was das mit deinen Eltern gemacht hat, ne? Also das ist ja so, was eben beschrieben oder du hast ja auch das Buch deinen Eltern gewidmet, unter anderem auch, weil die dich durch diese schwere Zeit getragen haben. Habt ihr damals viel gesprochen? Also vielleicht auch noch so im Nachgang. Wusstest du das oder du hast ja nicht so viel mitbekommen, hast du erzählt. Wusstest du denn, dass die Ärzte zu dir gesagt haben, dass du das hier nicht überleben wirst? Oder hast du es gar nicht mitbekommen?
Nein, das haben mir dann meine Eltern erzählt.
Wie war das für dich in dem Moment, als dir das deine Eltern erzählt haben?
Ja, schon schockierend. Das war dann natürlich in so einer Phase, wo es mir schon etwas besser ging.
Ja, klar.
Und ich wusste für mich natürlich, dass da was nicht stimmt. Das habe ich ja sehr wohl registriert. Ja, aber dass es jetzt das Ende ist, ja, das habe ich halt eher so an den Reaktionen der Menschen gesehen, die mich besucht, weil die sind alle erschrocken, als sie mich gesehen haben. Aber ich war immer sehr, sehr stark und war immer so derjenige, der so immer lustig war, der immer einen Ausweg hat, der auch körperlich stark war. Ich war immer der Starke für alle.
Ja. Yeah. Okay.
Wir konnten mal alles kommen, das war mal alles gut. So, und auf einmal liegt der Starke aber da. Halt so. Und das ist so, ja, das hinterlässt natürlich Spuren. Und meine Oma ist recht tough, aber ich habe ihr das auch angesehen und meine Mutter natürlich, sie haben versucht, das nicht zu zeigen.
Ja, klar.
Aber man sieht es ja trotzdem, wie ergreifend das dann ist. Und ich hatte ja zwischendurch schon wache Momente mal, ne? Die hielten dann nicht lange an und ich konnte mich auch an viele Sachen nicht erinnern, aber so ein paar Momente gab es ja. Und das war auch Leute, mein bester Freund, den kenne ich seit dem Kindergarten, der kam vorbei und dann konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Also auch gesagt, während er mich besucht hat, bin ich zigmal weggeklappt. Kreislauf, ja, ich war dann einfach weg, weil es alles zu viel war, zu anstrengend war. Mhm. Und ja, also das hat mit meinen Eltern schon eine ganze Menge gemacht und mit meiner Mutter ist das heute immer noch so, ja, wenn ich meine Erkältung habe und so, dann ist sie immer schon sehr, dann achtet sie, ja, dann bleib zu Hause und guck mal, dass du wieder gesund wirst und so. Also sie ist da sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr bedacht. Und in diesem Jahr ist auch noch, das gehört jetzt vielleicht nicht ganz so her, aber in diesem Jahr ist auch mein Bruder verstorben vor 3 Monaten, ganz überraschend. Und hatte keine Vorerkrankung, der ist gestorben. Und ja, das dann das natürlich auch gleich wieder nochmal hoch.
Mhm.
Und ja, aber wie gesagt, wir sind als Familie, funktionieren wir sehr, sehr gut.
Ja.
Das ist doch ja, da merkt man das halt aber auch, wie wichtig. Ne? Man tut das so oft ab. So, das sind ja so die banalen, ja. Familie ist einfach da, die Leute sind da. Das, ne? Aber nee, so ist es nicht. Es gibt zig andere Fälle, das weiß ich aus meiner Arbeit heraus, ja. Und das ist wirklich was ganz Tolles.
Weiß ich auch aus ganz vielen Gesprächen heraus, dass es eben manchmal nicht so ist dann auch, ne?
Und auch die guten Freunde, die dann da sind, ja, und auch meine Mutter hat ja Freunde, die noch ganz, ganz, also die kennen sich schon aus Schulzeiten, also die sind schon sehr, sehr alt natürlich mittlerweile und das ist so toll, wenn die sich dann gegenseitig da auch Mut zusprechen und noch das so alles so befeuern und da waren auch harte Einschläge bei denen, die es trotzdem überlebt haben, ja, und das finde ich so ganz, ganz großartig. Also Leute, bleibt bei eurer Familie und bei euren Freunden ganz dicht, bei den guten Leuten. Achso, übrigens, ich habe jetzt mal so eine Überleitung auch dazu bei guten Freunden. Also ich habe
ja, gerne.
Entschuldigung.
Mach nichts, mach ruhig.
Not-to-do-Liste. Wir haben ja, sprechen ja die ganze Zeit, reden wir immer alle so von To-do und was habe ich hier noch und was muss noch. Ist ja alles richtig. Wir müssen ja auch ein paar Sachen machen. Ist ja alles in Ordnung. Aber ich finde es auch sehr, sehr wichtig, so eine Not-to-do-Liste zu haben. Welche Sachen mache ich nicht mehr? Was lasse ich? Ja. Wer kann mich mal? Wen kann ich getrost streichen? Ja, das ist so. Und sowas sollte man sich auch mal vor Augen führen. Deswegen war ich gerade. Und das heißt, welche Dinge, welche Sachen, also es sind ja nicht nur immer Dinge, sondern es sind ja auch Dinge, die wir selber tun. Ja, was darf mein Leben verlassen? Was darf gerne gehen? Und ich glaube, sowas ist dann in solchen Zeiten nochmal so ein bisschen bewusster. Also zumindest bei mir. Ich habe mir immer dann, als es mir besser ging, immer Zukunftsgedanken gemacht. Okay, wie will ich in Zukunft sein? Wie soll es für mich sein? Wie kann das für mich funktionieren? Wie muss das für mich funktionieren? So, das sind so die Fragen, die ich mir dann auch immer gestellt habe. Und wer darf auch gehen? Wer darf nicht mehr dabei sein? Mhm. Das ist, finde ich auch, das ist genauso wichtig. Ja, total. Und so Menschen, mit denen man gerne zusammen ist, die auch tragen, wenn es dann mal brenzlig wird. Es muss nicht immer die Riesenhilfe sein. Ja, das reicht auch einfach mal nur zu wissen, da ist dann jemand oder der hört einfach mal zu. Oder hält einem vielleicht auch mal einen Spiegel vor, wenn man zu sehr jammert. Ja, das kann auch mal sein.
Ja.
Ich weiß, hört sich jetzt hart an, aber ich finde, es gibt, also mein Weg ist so, dass da auch zwischendurch, ich bin auch sehr, sehr hart zu mir selbst zwischenzeitlich. Hab auch so Körpertherapien gemacht und was sehr, sehr hart, sehr schmerzhaft ist, das brauchte ich aber für mich als Weg, das loslassen zu können. Also da habe ich übrigens das Loslassen dann erstmal so richtig gelernt. Und das Loslassen ist doch sehr, sehr wichtig. Und es ist aber gleichzeitig auch die schwerste Sache, glaube ich, wenn man wirklich richtig loslässt.
Ja.
Aber man muss Dinge loslassen.
Ja, das stimmt.
Und zum Beispiel auch bei einer Trauer, wenn man das mal sagt, da ist, man kann sich ja der Trauer nicht verschließen, die ist da. Ja, man kann zwar einen Moment ablenken mit Arbeit, mit was weiß ich was für Dingen, aber die ist trotzdem da. Wenn man sie dann aber mal zulässt, dann bricht die raus, dann wird's, in dem Moment ist es dann wahrscheinlich sehr hart, sehr schmerzhaft, sehr schlimm. Ja, und aber dann bricht das Ding mal durch und danach beruhigt sich das. Es ist noch nicht alles gut, es ist noch nicht alles erledigt, aber es wird besser. Man kann auch sagen, so jede Emotion, ne, wir sprechen mal von negative Emotionen, eine gute Emotion, das stimmt nicht. Es gibt kein Gut und kein Böse in einer Emotion. Eine Emotion ist da. Jede Emotion hat eine Botschaft für uns, die hat eine Funktion, die will was von uns. Die spricht mit uns. Wenn die Angst zu dir spricht, was würde denn sagen? Ja, pass auf dich auf. Pass auf dich auf, das ist die Botschaft. Die
Sicherheit.
So, das ist ja nicht schlimm. Pass auf dich auf. So, und dann guck mal vor was. Hätten wir jetzt die Angst zum Beispiel nicht, dann würden wir vielleicht ungebremst in den Straßenverkehr einfach reinlaufen. Wir haben ja keine Angst, uns passiert ja nichts. Naja, ist ein drastisches Beispiel, aber ist doch so. Wir können auch was Leichteres nehmen. So, die Angst vor einer Prüfung lässt uns lernen. Hätten wir keine Angst vor der Prüfung, würden wir nicht lernen. Dann brauchen wir die vielleicht. Hm. Also wir brauchen die schon. Wir können zwischen dysfunktionell und funktionell sprechen, aber ich will jetzt da nicht zu. aber das sind so die Dinge, ja. Und wir brauchen alle Emotionen. Und auch die Angst hat eine Botschaft, auch die Trauer hat eine Botschaft für uns, die gut ist. Obwohl man es in dem Moment nicht wahrhaben kann oder will. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, da gibt's auch kein richtig. Jeder hat einen eigenen Weg, jeder hat ja eine eigene Persönlichkeit und eine eigene Geschichte und einen eigenen Körper. Und auf den darf man dann auch hören.
Ja, total. Was hat dir in dieser Zeit eigentlich diese Kraft wiedergegeben, weiterzumachen oder eben auch oder wie du es ja auch gesagt hast, Dinge loszulassen, aber vor allem auch, dass du gemerkt hast, das ist zwar jetzt ein super einschneidendes Erlebnis gewesen, aber du hast letztendlich das Ganze auch gedreht. Und bist daraus dann eben, so wie du es ja auch gesagt hast, die heutzutage sehr, sehr dankbar auch dafür, für diese Situation.
Ja, die Erkenntnis hatte ich damals natürlich noch nicht. Damals war
das ist klar.
Und das war eher so ein, dann funktionieren will ich nicht sagen, ich habe nicht funktioniert. Das war ein Reagieren, würde ich so sagen, auf die Sachen. Also ich hatte ja auch durch die Firma und so weiter, ich hatte so viele Dinge, auf die ich einfach reagieren musste. Dass ich das gar nicht so, ich musste einfach. Und wie gesagt, ich habe immer sehr, sehr viel Sport gemacht. In meiner Kindheit sehr, sehr extrem, sehr, sehr stark. War im Grunde jeden Tag Training. Fast an den Wochenenden war dann Wettkampf. Das heißt, da gab es dann wenig Ausreden. Ich fühle mich heute nicht oder sowas. Das war total verpönt. Ja, heute lache ich darüber.
Kenne ich irgendwo her. Ja.
Und das sind so Sachen, also was mir einmal die Luft gegeben hat, war der Durchbruch, als ich das dann mal zugelassen habe. Dass dieser ganze Scheiß, ich sage das jetzt bewusst so, dass das mal raus durfte, das war in diesem Scheißzimmer, das muss ich auch so sagen, auf der Chirurgie, in diesem dieser Rumpelkammer da, also es war schon ein richtiges Patientenzimmer, aber das sah halt aus wie eine Rumpelkammer. Das war ganz wichtig, um einmal Luft zu holen. Das war entscheidend. Und dann natürlich waren das schon so, meine Eltern und Großeltern, die da auch irgendwie so, die haben nicht gesagt, Junge, jetzt mach und so, das überhaupt gar nicht. Nur da. Und irgendwann dachte ich so, ja, ich mach das jetzt einfach. Wie geht's denn weiter? Also ich habe dann, das kam automatisch von mir eigentlich, dass ich an die Zukunft gedacht habe. Was machst du in Zukunft anders? Wie machst du das jetzt? Wie soll das für dich mal sein? Weil du kommst ja nun raus aus dem Krankenhaus. Das war zu dem Zeitpunkt dann klar. Also was machst du? Und dann war für mich auch klar, ich muss so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus raus, weil da drin habe ich es auch nicht mehr ausgehalten. War das natürlich der nächste Schritt, Morphium muss weg.
Ja.
So, ich sag, komm weg. Ich habe dann sofort den Morphium-Computer abbestellt. Hört sich jetzt so salopp an, ja, war es nicht. Das war schon Diskussion. Also
das glaube ich.
Bin ich auf Tabletten umgestiegen und Spritze Morphium. Aber es war halt natürlich deutlich geringer und dann war natürlich, das waren sofort die Schmerzen wieder da. Und natürlich diese Entzugsgeschichten dazu. Das war ganz, ganz schlimm.
Ja.
Also es war so, ja. Da, also die Kleidung war auch nachts, es war komplett nass. Die Schwestern mussten nachts, weil laufen konnte ich noch nicht, die mussten nachts mein gesamtes Bettzeug wechseln, also weil es komplett durchgesifft war vor Schwitzen. Das kann man sich gar nicht wirklich richtig klatschen, als wenn du ins Wasser gefallen bist. So nass war das.
Boah,
kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Auch die Schmerzen kann ich mir heute nicht mehr vorstellen, aber das war so. Und das war so der erste Schritt sozusagen. Und dann kam so Laufen lernen. So, und so ging das dann so. Step by step. Also ich sage, okay, jetzt geht ja das schon wieder so ein bisschen. Okay, dann machst du weiter. Was jetzt? So, dann habe ich teilweise bei meinen Eltern gewohnt. Zwischendurch war ich auch in meiner Wohnung. Aber in meiner Wohnung, was soll ich denn da? Ich konnte mich kaum bewegen. Einkaufen gehen und so, konnte ich alles nicht. Also war das immer so ein bisschen geteilt. Und und so ging das dann immer weiter. Aber ich habe relativ schnell dann angefangen, Pläne für die Zukunft zu machen.
Mhm.
Und das noch unbewusst. Also ich habe jetzt hier nicht angefangen, mich hingesetzt und zu visualisieren oder sowas. Überhaupt nicht. Unbewusst schon, weil ich habe mir natürlich immer Gedanken über die Zukunft gemacht. Aber ich habe mich jetzt nicht bewusst hingesetzt, um zu visualisieren zum Beispiel oder so. Sowas habe ich nicht gemacht. Ich habe das so für mich gemacht. Ich habe dann so einen Plan. Ich bin immer so ein Fan von Listen gewesen, eigentlich immer noch. Schreibe dann immer auf, okay, was mache ich? So,
Pro und Contra.
Ja. So, Und dann kam auch, Mensch, nee, eigentlich musst du dich selbst auch mal verändern. Du musst doch an dir auch arbeiten. So, und dann habe ich diese Sachen gemacht. Ja, dann habe ich so die ersten Seminare gekauft und so weiter und das. Und dann bin ich dahin geflogen, habe mir das angeguckt. Also es ging dann so alles, ja, das war schon so, ja, war auch Pensum dann wieder, aber es ging dann wieder. Mit Stock.
Von welchem Jahr sprechen wir? Also wann war dann oder wann hattest du dieses einschneidende Erlebnis? Und 2003, okay.
Und ein halbes Jahr war tatsächlich so ganz harte Phase.
Mhm.
Das war so das Epizentrum. Aber insgesamt 3 Jahre. Also 2,5 Jahre danach habe ich dann noch gebraucht, wirklich wieder voll da zu sein, sagen wir mal so.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es 3 Jahre gedauert hat und wir machen jetzt mal so einen kleinen, wir springen jetzt mal so ein bisschen weiter. Wie hat sich dein Leben danach dann verändert? Also hast du da schon dann auch diesen Entschluss gefasst, dass du anderen Menschen helfen möchtest oder wie bist du genau dazu gekommen?
Das kam dann erst später so ein bisschen. Also ich muss auch sagen, ich hatte auch danach noch nicht so dieses Aha-Erlebnis.
Ja.
Wo ich sage, oh, jetzt verändert so ein Klick, jetzt verändert sich das Leben. Das hatte ich nicht. Das war eher so ein Prozess.
Mhm.
Ich wusste, ich muss was anders machen und das ist auch anders. Aber es war jetzt nicht so dieses Aha-Erlebnis.
Mhm.
Manche haben das ja. Ja. Finde ich immer toll. Bei mir war das irgendwie nicht so spektakulär. Das kam so. Oder vielleicht sehen es andere anders. Aber für mich war ja. Das eher so ein Prozess.
Genau.
Und erstmal wollte ich nur verstehen, wie funktioniert denn der Mensch? Was ist denn dahinter? Also mich hat das alles so interessiert, Thema Mensch. Und dann habe ich gemerkt, nachdem ich mich immer mehr damit befasse, habe ich dann bei Menschen einfach so Themen gesehen, dass die Themen haben, einfach, dass die Probleme haben, dass da Situationen sind. Und dann habe ich mich immer mehr angefangen, dafür zu interessieren, wie kann ich denn anderen Menschen helfen? Das war ursprünglich nicht meine Absicht. Mhm. Also nicht, weil ich es nicht wollte, sondern ich habe es einfach nicht gesehen für mich. Ich war ja noch an einem anderen Feld unterwegs, beruflich. Und ich habe das gar nicht gesehen. Das kam erst später. Hatte wahrscheinlich auch gar nicht so das Zutrauen. Dann haben immer Leute erzählt, der Mensch, arbeite doch mal mit Menschen. Mach doch mal was. Das war für mich noch gar nicht so greifbar. Ich sage, kann ich doch gar nicht. Habe ich doch gar nicht gelernt. Das wollte ich nicht. So, aber gleichzeitig habe ich denen immer erklärt, wie was funktioniert.
Ja, siehst du.
Scheißer zu sein oder so, aber einfach so, weil es mich interessiert hat. Ich fand, die sollten das auch wissen. Mhm. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt und habe dann immer mehr gemacht, immer mehr dann so, ja, also ich weiß gar nicht, wirklich unglaublich viele Sachen. Aber mich das auch alles interessiert hat. Also nach wie vor, ich gehe immer noch viel auf Schulungen, Seminare und Akademien und so weiter, weil mich das interessiert. Und die Forschung geht ja auch immer weiter, Gott sei Dank. Und auch das Gehirn ist so unglaublich toll, also was das alles kann. Ich sag jetzt mal was, was jetzt auch wieder hart ist, aber wenn man nur will, ist eine ganze Menge möglich im Körper. Mhm. Also das ist kein Vorwurf. Ich weiß, wie sich das anhört. Ja, es gibt Sachen, das ist dann einfach so, das muss man auch akzeptieren, das gehört dazu. Solange man noch irgendwie einen Funken hat, auf gar keinen Fall aufgeben. Immer dranbleiben. Mhm. Ganz, ja. Ganz toll und kann sehr, sehr viel reparieren.
Ja.
Sehr, sehr viel reparieren. Und bei mir war es halt auch so. Erst sagen die Ärzte nein, Ende, der überlebt nicht. Dann, okay, schafft er, aber läuft nicht mehr. Mhm. Schön. War halt leider nicht der Fall.
Läuft so. Doch noch, ne?
Dann hätte ich mit dem hingegeben. Keine Ahnung, was geworden wäre. Vielleicht wäre ich gestorben, vielleicht würde ich im Rollstuhl sitzen, ich weiß es nicht. Aber besser wäre es auf jeden Fall nicht geworden.
Ja, das ist ja auch immer so, wenn du wirklich diesen Hoffnung verlierst an dir selber oder diesen Glauben auch nicht an dich selber hast oder auch nicht dieses familiäre Umfeld, dann kann schon eine Diagnose, was die Ärzte dir mitteilen, die kann dich schon auffressen innerlich.
Das
eben auch, ne? Und das dürfen wir nicht vergessen, wie wichtig auch Worte sind. Deswegen sage ich es auch immer wieder, dass die Ärzte oder auch generell die Menschen, das sind alles auch nur wie du und ich dann eben. Und ganz wichtig ist, dass du deine Verantwortung trägst und dass diese Verantwortung nicht abgibst, auch wenn da jemand sitzt, der ein Arzt ist oder so, sondern ich sage es ja auch immer wieder, jeder Arzt kann dir zwar eine Diagnose geben, wer kann dir niemals eine Prognose geben. Und das ist so. Das weiß keiner. Keiner von uns weiß das.
Das ist so. Und was halt wichtig ist, dass man auch miteinander spricht. Ich konnte das nun in meinem Fall nicht wirklich, und es nicht in der ganz, ganz heißen Phase, weil es einfach nicht möglich war.
Ja.
Danach dann aber schon, also wir haben unglaublich auch über alles Mögliche, das musste nicht immer das Thema sein, aber auch so ran. Und das ist zum Beispiel, ich habe auch noch so eine harte Geschichte, sind Freunde von meinen Eltern, der Mann hatte auch Tapes, sehr, sehr stark, und der hat es aber niemandem erzählt, keiner wusste das, die Frau nicht, das wusste sein Sohn nicht. Und der hat im Hintergrund schon alles geregelt, Haus, Bank, alles geklärt, hat niemandem was davon erzählt. Nun war der auch Jäger. Und eines Tages, seine Frau geht zum Einkaufen, hat er sich im Garten erschossen. Und hat niemandem was gesagt. Die Frau kam halt vom Einkaufen nach Hause, hat ihn gefunden, hat das im Garten gemacht. Also der hat auch so gemacht, dass das möglichst, naja, weiß nicht, wie soll ich sagen, harmlos aussieht, sagen wir mal. Der hat sich eine Decke, also ich will jetzt da nicht eintauchen.
Ja, besser ist auch.
Aber der hat halt mit niemandem darüber gesprochen. Niemand weiß, wie schlimm das jetzt wirklich war bei ihm. Natürlich war es schlimm, aber vielleicht hätte er doch eine Chance gehabt, wenn er sich geöffnet hätte, ja. Wenn man mit ihm gesprochen hätte, vielleicht hätte er noch ein paar schöne Jahre gehabt. Oder auch in der Familie vielleicht, da. Ja. Das ist halt auch, aber gut, das ist, jeder muss das halt letztendlich auch für sich entscheiden.
Ja.
Kein richtig und falsch.
Nein.
Ja, und ja, Punkt.
Genau, Punkt. lieber Michael, lass uns doch mal so ein bisschen eintauchen, wann du zu diesem Ergebnis gekommen bist, dass du jetzt anderen, wie deine Freunde es ja schon gesagt haben, du sollst anderen Menschen helfen. Wann hat das Ganze begonnen, dass du dann gesagt hast, okay, gut, ich kann jetzt meinen Freunden schon die Ratschläge geben, ich weiß jetzt, was sie machen sollen, und dass du dich dann aber auch orientiert hast an anderen Menschen, die du nicht kanntest zum Beispiel.
Ja, das ist so. etwa 15, 16 Jahre. 15, wow. 16 Jahre ist das her. Und ja, das ging erstmal so relativ mit leichten Themen los, hat sich dann aber ziemlich schnell weiterentwickelt zu handfesten Ängsten, mit denen ich gearbeitet habe. Letztendlich ist das auch ein Thema, was mich interessiert hat auch sehr, ja, weil es ist halt sehr, sehr oft, dass nichts bremst uns so sehr aus wie unsere eigene Angst vor irgendwas.
Ja.
Und das ist halt ein ganz großes Hindernis, sag ich mal, ohne die Angst zu verteufeln. Wie gesagt, wir brauchen die auch in funktioneller Art und Weise. Ja. Und so hat sich das dann weiterentwickelt, dass dann halt dann harte Geschichten dazu gekommen sind, also Frauen, die Opfer von Übergriffigkeiten geworden sind und so weiter. Auch andere Thematik noch. Also das ist ja, also was der Mensch anderen Menschen antut, ist schon wirklich phänomenal. Und mit diesem Thema habe ich dann sehr, sehr viel gearbeitet. Und ja, und dann kam das so, dass in meinem Umfeld, also später kam dann zu mir, nachdem ich meine Geschichte überlebt hatte, kam dann später nochmal Verdacht auf Lungenkrebs auf, was ich Gott sei Dank ja nicht bewahrheitet hat. Aber zwischenzeitlich ist meine Großmutter dann an Krebs verstorben. Auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist an Krebs gestorben. Und so zog sich das dann eigentlich immer so Jahr für Jahr. Irgendwie sind immer mehr Leute dazugekommen, die an Krebs erkrankt sind oder auch an Krebs gestorben sind. Mhm. Dann habe ich dann natürlich auch über dieses Thema nachgedacht, immer mehr. War aber für mich dann immer noch so in diesen, dass ich damit nicht arbeiten kann, dass ich das nicht umsetzen kann. Und ich wurde dann aber mutiger. Irgendwann hat sich das dann so gelegt. Ja, irgendwann dachte ich, nee, warum denn nicht? Mach doch mal. Ja, und dann habe ich so mich mit diesem Thema weiter auseinandergesetzt und dachte, ja, das ist eigentlich das, was ich gerne machen möchte. Da möchte ich dann gerne eintauchen. Das möchte da einfach den Menschen helfen. Weil ich bei mir gesehen habe, obwohl ich keinen Krebs hatte, ich war anders schlimm krank, war da nochmal Verdacht später, aber ich habe gesehen, was selbst dieser Moment schon mit mir gemacht hat. Und bis vom Verdacht bis Bestätigung, ich weiß es nicht mehr genau, das waren auch so circa 2 Wochen.
Boah.
Das war schlimm, das war ganz fürchterlich. Und dann im Umfeld kam das so dazu und dann, ja, und zufälligerweise hatte ich dann auch noch Kontakt bekommen zum Professor und der mich dann ermutigt hatte, ja, das ist ja toll, was du da machst, du musst deine Geschichte aufschreiben, du musst endlich mal was publizieren. So, nun mach doch mal, so ungefähr war das.
Du musst erst mal sagen, welchen Professor du meinst, weil sonst wissen die Leute gar nicht, wovon du redest. Es gibt ja nicht nur einen Professor.
Ich wusste nicht, dass ich darf.
Natürlich, du darfst ja alles, na klar. Ja,
Professor Sehuli. Grüße gehen raus.
Genau, von mir auch.
Professor Sehuli aus der Charité in Berlin. Und der hat mich ermutigt, das Buch zu schreiben.
Wow.
Und hat mir dann auch liebenswerterweise ein Vorwort geschrieben.
Wie bist du zu ihm gekommen? Also habt ihr euch auf verschiedenen, du hast ja auch gesagt, du bildest dich immer weiter, du gehst auf verschiedene Kongresse dann in dem Sinne. Hast du ihn angeschrieben oder wie haben sich eure Wege gekreuzt?
Ich habe ihn ganz frech angesprochen. Das war tatsächlich auf dem Welttag Eierstockkrebs.
Hm.
Habe ich, glaube ich, falsch ausgesprochen. Eierstockkrebs-Welttag, glaube ich.
Nee, das stimmt schon. Ja. Also.
Und da war ich, dann hat er gesprochen und und in der Pause, da stand er noch auf dem Podium, habe ich ihn mir einfach gegriffen, bin zu ihm hingegangen, habe ihn einfach angesprochen.
Sehr
und
cool.
Da, er redet gar nicht mit mir.
Natürlich, der redet mit jedem.
Und er war sehr nett und hat gesagt, ja, lassen Sie uns in Kontakt bleiben, machen Sie mal einen Termin mit einer Sekretärin. Ja. Habe ich gemacht, hat ein halbes Jahr gedauert und dann haben wir uns tatsächlich das erste Mal getroffen.
Ach schön.
Und, war sehr toll und ich bin dann auch immer wieder, Eierstockkrebs natürlich sowieso, da war ich dann immer dabei und...
Warum gerade Eierstockkrebs?
Das hat sich so ergeben einfach, so. Das so... Da gibt's jetzt gar nicht so einen speziellen, da gibt's keine Geschichte zu.
Okay.
Das war in dem Moment greifbarer und nun bin ich keine Frau, aber kann mir vorstellen, und ich glaube, das war so noch unbewusst damals, aber da schließt sich so ein bisschen so der Kreis, dass viele Frauen sich gar nicht mehr als Frau fühlen. Gerade wenn dann Therapien losgehen, Haare weg. Brust brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ja. So, dass man sich vielleicht auch gar nicht als Frau fühlt.
Ja.
Und was ich dann, also ich habe ja da schon Gespräche geführt, und also was mich da sehr, sehr menschlich einfach hart getroffen hat, war so, man darf sich gar nicht als Frau fühlen. Der Gedanke, darf mich gar nicht als Frau fühlen. Das habe ich mehr als einmal gehört. Zwar in anderen Formen, aber letztendlich war es, also ich darf mich nicht als Frau fühlen. Das war für mich auch so, ich denke, was, das darf doch nicht wahr sein. Das geht doch gar nicht. Und ich glaube, deswegen bin ich so an diesem Thema so ein bisschen mehr dran, weil ich muss tatsächlich auch sagen, so, was ich eingangs so salopp gesagt habe, Emotionen, Männer haben ja keine Emotionen, die machen das, die drücken das so weg. Und ich muss tatsächlich sagen, mit vielen Männern, mit denen ich gesprochen habe, ja, ich habe das jetzt, das mache ich irgendwie so, das haben da keiner nicht angelassen. Aber so kann man halt mit jemandem arbeiten. Wenn jemand nicht will, dann muss man ihn lassen, das ist dann so.
Ja.
Finde ich, also ich kann niemanden zwingen. Und das ist halt, das lebe ich bei Männern sehr, sehr oft, wahrscheinlich dann, dass da Frauen auch tatsächlich eher gesprächsbereiter waren, sich mitzuteilen. Guck mal drauf, mir geht's nicht gut, was ist denn da? Oder die sind viel, viel offener.
Richtig, ja, das ist so.
Und so hat sich das, glaube ich, immer weiter gegeben. Und Schwester Therese habe ich dann irgendwann mal kennengelernt. Ich weiß nicht.
Schön, natürlich.
Ja, ganz herzensliebe Person, ja?
Ja, merci.
Und ja,
war
so bin
auch
ich.
Schon bei mir.
Ja. Toll. Und ja, und so bin ich einfach da mal so dran geblieben. So hat sich das entwickelt. Und ja, auch ein toller Mensch, den ich kennengelernt habe, eine Frau, die hatte dann auch Brustkrebs, ist leider auch verstorben. Und das hat so, ja, irgendwie bin ich dann einfach so an diesem Thema eher dran geblieben. Ja. Und bin dann aber auch zu anderen Schulungen mal gegangen. Also alles, was so, jetzt sag ich mal, ich bin ja kein Mediziner.
Ja, ja, klar.
Alles, also, aber bei ein paar Geschichten war ich dabei und bin auch hier YesCon zum Beispiel und so, da bin ich dann natürlich auch mal da, ne?
Cool.
Sachen versuche ich dann immer schon zu besuchen. Wenn ich in Deutschland oder in Berlin bin, dann gehe ich da auf jeden Fall hin.
Mhm.
Und versuche dann auch möglichst immer so mit Menschen zusammenzukommen, mir die Geschichten anzuhören.
Voll wichtig auch.
Sehr, sehr schön. Und ja, und das zeigt aber auch, jeder schreibt so seine eigene Geschichte. Es gibt keinen Universalweg.
Nee.
Und ich habe mal so den Weg, so grob, den ich immer vorschlage. Das sind so im Grunde so drei Schritte, oder wenn man so will, ja. Das eine ist einmal erstmal so die Diagnose verarbeiten, erstmal ankommen, erstmal den Ist-Zustand verstehen. Und also auch damit umzugehen. Das ist hart, aber das muss sein. Und um danach dann, und das ist dann halt so der nächste Schritt, um danach erstmal eine Orientierung wieder zu kriegen. Wer bin ich jetzt? Ja, da sind wir dann auch bei dem Thema, darf ich Frau sein? Ja, oder wie bin ich dann in Zukunft? Was darf ich loslassen? Also sich mal komplett neu finden, neu orientieren, neu aufstellen. So, und dann der nächste Schritt wäre dann natürlich das, was ich jetzt da rausgefunden habe über mich, auf die Straße bringen. Wie sieht jetzt mein Leben in Zukunft aus? Und das ist ja eigentlich das, was ich so für mich damals dann natürlich unbewusst gemacht habe. Immer an die Zukunft denken, okay, wie sieht denn das Leben aus, was ich machen will? Ich war klar, ich mache nur eigene Sachen. Ich habe immer nur eigene Sachen gemacht. Das heißt, was muss das können, dass ich das machen kann? Und so ging das immer weiter. Und so habe ich für mich das gemacht. Und das habe ich natürlich so ein bisschen kanalisiert. Ja, aber man muss natürlich von Person, von Mensch zu Mensch immer entscheiden und unterscheiden, was wann wo richtig ist.
Ja, Wahnsinn.
Jeder steht an einem anderen Punkt, jeder hat auch eine andere Vorstellung. Manchmal reicht das auch einfach nur, wenn man da ist und wenn es dann dem geht, nochmal Frieden mit jemandem zu machen, zum Beispiel Sachen reinigen.
Ja.
Das ist auch ein großes Thema.
Total wichtig.
Auch immer wieder. Dass halt noch Themen offen sind, zwischenmenschlich, die auch gelöst werden dürfen.
Ja, damit man dann auch in Frieden gehen kann, dann auch.
Das macht natürlich auch immer was mit den Hinterbliebenen.
Ja, natürlich.
Also auch immer und auch erst recht, wenn unausgesprochene Konflikte noch im Raum sind. Ja, und dann hätte man
Hätte man.
Und wie schön können dann auch noch, das hört sich jetzt auch natürlich wieder an, aber wie schön können dann noch so die letzten Momente sein, wenn man sich wieder gefunden hat?
Total.
Und ja, so, und da, deswegen finde ich auch meine Arbeit so toll. Na, das ist, und ja, und ich glaube, diesen Weg hätte ich halt nicht eingeschlagen, wenn ich selber nicht so stark krank geworden wäre und auch nicht im Umfeld so viele Leute verloren hätte. Und ja, das ist so. Und dann kommt natürlich die Frage, was ist jetzt gut an der Situation? Die kann man sich natürlich nicht fragen im Epizentrum in der heißen Phase, um Gottes Willen. Bloß, das kann auch keiner verlangen. Das darf auch nicht sein. Ja, deswegen sage ich auch immer, das muss, das gehört da überhaupt nicht hin. Ja, alles darf, aber nichts muss.
Und, ja.
Aber dann irgendwann kann man sich die Frage mal stellen. So, was ist jetzt Gutes? Weil ich glaube fest daran, es passiert, also ich will jetzt nicht großartig hier von Schicksal reden, aber ich glaube, alles hat auch immer eine gute Seite. Wenn man sie nicht sehen kann.
Definitiv.
Und wenn ich sie jetzt nicht finde, vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren. Und dann kann man sich die Frage mal stellen. Ich glaube, die sollte man sich auch stellen, weil die ist ja letztendlich auch lebensbejahend. Da geht es in Richtung Zukunft. Und leicht ist es nicht. Aber der beste Weg ist manchmal nicht leicht, leider.
Ja.
Aber dafür bin ich ja dann auch da.
Sehr schön. Genau. Michael, lass uns ein bisschen über dein Buch sprechen. Und zwar, worum geht's in deinem Buch und was ist dir so wichtig? Vor allem, was ist die Message aus deinem Buch?
Ja, also erstmal möchte ich mal was zum Buch sagen. Vorne steht mein Name nicht drauf. Darauf wurde ich schon ganz oft angesprochen.
Das weiß ich, ja.
Er steht aber nicht drauf. Weil in dem Buch geht's nicht um mich. Da steht zwar auch ganz grob mal schnell meine Geschichte mit drin, damit man so ein bisschen einordnen kann, wer hat denn das da geschrieben, aber in dem Buch geht es nicht um mich, deswegen steht da mein Name nicht drauf. Das Buch ist für Menschen geschrieben, die halt wirklich gerade am Boden sind, die nicht wissen, wie es weitergeht, was soll ich jetzt machen. Und das Buch soll halt tatsächlich auch ein Begleiter sein. Das ist jetzt nicht so ein Buch, was man durchliest und dann irgendwo hinstellt, sondern da ist immer wieder Raum für einmal Fragen, die man vielleicht an den Arzt stellen möchte, dass man die nicht vergisst oder auch Antworten, die der Arzt, dass man sich das da aufschreiben kann. Also das Buch soll wirklich begleiten. Mhm. Und das heißt, welche Gedanken habe ich, welche Fragen habe ich? Vielleicht, man kann auch was malen. Also da ist genügend Platz drin, dass man auch mal vielleicht kurz was malen kann.
Mhm.
Und dann ist es so aufgebaut, dass es halt kurz die Funktionsweisen erklärt, ein bisschen aber ohne Gesundheit.
Danke.
Aber ohne jetzt zu fachlich zu werden. Also so, dass man es wirklich mal lesen kann, auch wenn einem nicht danach ist. Dann sind einfache Techniken drin, die aber wirklich funktionieren. Also die kommen aus der Praxis, also aus der Praxis für die Praxis sozusagen. Die habe ich schon hundertfach angewandt und die funktionieren. Und die habe ich da aufgeschrieben, dass man wirklich was hat, was im Ernstfall vielleicht wie so ein Notfallkoffer, sage ich mal, funktioniert, was man wirklich machen kann. Sachen funktionieren auch jetzt, auch wenn es mal nicht hakt ist. Also die Sachen funktionieren auch bei anderen Themen jetzt, sage ich mal, ja. Oder wenn einem mal nicht so danach ist einfach, dann kann man das auch so machen. Und ja, dass man halt wirklich ins Handeln kommt, dass man einmal A, was hat, was einem sofort in dieser Situation weiterhilft und ja, dann aber auch perspektivisch für die Zukunft, okay, dass ich mich so ein bisschen steuern kann.
Wenn man die ersten Minuten hört und was du auch durchgemacht hast, auch wenn es letztendlich jetzt keine Krebsdiagnose war, ne, aber zweimal stand dieser Verdacht da und auch die Monate, die du durchgemacht hast, da würde jetzt kein Krebsbetroffener jetzt irgendwie sagen, nee, also was der redet, ist ja totaler Quatsch. So, wir können wieder.
Für mich sehr gut, du machst das wirklich gut.
Dankeschön, das freut mich sehr. Danke.
Also, wie gesagt, das Buch ist da, dass es wirklich ein Begleiter ist, der fordert, aber nicht fordernd ist. Ja, so dass man wirklich jederzeit damit einfach ganz locker umgehen kann, sich die Übung rausnimmt, okay, das brauche ich jetzt, das passt für mich, das mache ich, und fertig. Ja, dass man, und zwischendurch ist es halt dein Begleiter, wo du die Sachen aufschreiben kannst oder auch mal wirklich einen Frustgedanken, das habe ich zwischendurch auch gemacht, das habe ich vorhin gar nicht erzählt. Ich habe auch dann für mich mal so Gedanken aufgeschrieben, so die ich einfach hatte. So, das habe ich einfach mal aufgeschrieben, so für mich nur. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das irgendwann mal verbrannt dann. Ja, aber das gehörte dann auch dazu, zu den Dingen, die ich mal loslassen darf. Und ja, aber das hilft unglaublich.
Hm.
Das ist toll. Und Ja, gestaltet ist es, also ich habe zwar so in so die Illustration, die habe ich so ein bisschen vorgegeben, aber gestaltet hat letztendlich so dieses Ganze, hat eine Künstlerin für mich gemacht, das Ganze innen auch so die Umsetzung und so, das hat dann wirklich eine Künstlerin, also steckt wirklich viel Arbeit und Herzblut drin, vor allem in.
Ja, das merkt man auch. Also das merkt man auch, wenn man sich das anschaut, also diese Grafiken.
Das Buch lässt halt wirklich Raum für eigene Gedanken. Und das habe ich festgestellt bei mir, als ich so krank war, beziehungsweise danach dann, dass ich auch so eigene Gedanken aufgeschrieben habe einfach. Ich kann nicht mal sagen, warum oder wozu. Das hatte kein, ich habe die einfach aufgeschrieben. Und später habe ich dann festgestellt, ja, es tut mir ganz gut, wenn ich das mache. Habe ich dann aber auch verbrannt. Das habe ich dann los. Das gehört zu den Dingen, die ich loslassen durfte.
Sehr
Hab's
gut.
dann aber gut gelassen. Und aber für diesen Moment war das ganz wichtig für mich. Ja. Ah, und das Buch so als solches, also die Illustration, die habe ich dann dazu mal mir so vorgemalt und gestaltet hat es dann letztendlich aber eine Künstlerin. Also die hat dann Cover gestaltet, wirklich sehr schön und auch die Illustrationen in fertiggestellt und dass es dann auch wirklich ja schön aussieht nach was ist so, sozusagen. Ja, das übersteigt
Sehr
dann
schön.
meine Fähigkeiten.
Sehr, sehr gut. Ja, in deinem Buch handelt es sich ja auch vor allem um den Begriff Aufstehen. Also so kann man es schaffen. Das klingt ja auch so wie so eine Einladung dann eben auch, ne? Und du hast ja auch eben schon gesagt, warum es dir so wichtig war, dieses Buch zu schreiben. Aber vielleicht magst du uns mitnehmen, was möchtest du gerne dem oder dem Leser, was ist dein Ziel? Also wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Buch kaufe, ich habe es ja hier, du hast es mir geschenkt, aber was wünschst du dir, was man danach fühlt, beziehungsweise was wäre für dich schön? Oder magst du uns vielleicht auch mal so ein bisschen von den Menschen erzählen, die das Buch haben und was sie gefühlt haben oder was sie dir gesagt haben über dein Buch?
Also, ich muss sagen, die sind sehr begeistert.
Sehr
Ich muss
schön.
sagen. Ja, weil die Übungen halt einfach funktionieren und leicht sind. Das sind jetzt keine Sachen, die schwierig umzusetzen sind, weil ich bin immer der Meinung, es muss halt alltagstauglich sein. Es muss alltagstauglich sein, weil sonst macht man es nicht, sonst funktioniert es nicht. Ich habe zum Beispiel eine Technik drin, eine Atemtechnik. Ist so toll. Also jeder muss die mal machen. Bitte macht das.
Können wir die zusammen machen oder ist das jetzt schwierig?
Können wir zusammen machen, wenn du möchtest. Kannst du gerne mal probieren. Ich will nur gleich nochmal was dazu sagen.
Ja, gerne.
Also wir müssen ja sowieso atmen. Also können wir es mal richtig machen.
Genau.
Und das ist dann halt auch was fürs Wartezimmer. Wenn wir jetzt da sitzen, unruhig werden, nervös sind, ja, und jeder kennt das vielleicht, man beobachtet noch die Uhr, tick-tack da und ach, man sitzt da und wartet. Mach diese Übung. Es wird dir leichter fallen. Es wird dir einfach besser gehen. Und niemand sieht vor allem, was du da machst. Und das ist
Ja.
egal, ob du nun während der Therapie oder während du dann da irgendwo sitzt und wartest oder irgend sowas, niemand sieht, was du da machst. Und es hilft dir trotzdem. Und mach das. Und man kann das auch wunderbar noch mit anderen Sachen kombinieren. Also, die ist ganz einfach zu machen. Also, man kann die natürlich im Liegen machen, im Sitzen machen, im Stehen machen. Ich selbst mache die am liebsten im Sitzen. Und am besten sitzt man gerade. Aber hey, entscheide selber. Wenn du sitzt, dann sitzt du so. Das ist jetzt, ja, wir wollen jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, das ist alles in Ordnung. Und dann atmest du 5 Sekunden lang ein und 5 Sekunden lang aus. Aber bitte so im Fluss. Also jetzt nicht 1, 2, 3, 4, 5. Und bitte nicht. Schön 1, 2, 3, 4, 5 und wieder 5 zurück. Und das möglichst in den Bauch. Wenn man in den Brustkorb atmet, ist nicht falsch, kann man machen, ist alles in Ordnung. Aber es wird anstrengend, es wird zu anstrengend, es wird irgendwann wie Bankdrücken sein. Also versuch in den Bauch zu atmen, auch wenn das am Anfang vielleicht schwer fällt. Und am besten in dieser Situation guckt, wo ihr seid. Ihr könnt das mit Augen offen machen, das ist genauso okay. Wenn ich alleine, ich mache die Übung jeden Tag übrigens, ja, dann mache ich die Augen zu. Manchmal stelle ich mir noch eine schöne Situation vor, gehe so ein bisschen Liebe und Wärme rein und dann mache ich die Übung. Kann man nochmal, hat es nochmal so einen anderen Effekt. Musst du aber nicht, ja? Das ist so. Und dann fang an mit 30 Sekunden oder eine Minute. Willst du das mal machen? Soll ich dich, pass mal auf, warte mal. Ich weck dich gleich. Wo ist mein, ich mache schnell die Uhr. Und dann machst du das mal. Und dann guck mal, wie es dir geht. Und wenn du willst, kannst du mal danach gleich direkt spontan ein Wort sagen, was dir gerade in den Sinn kommt. Ohne drüber nachzudenken, okay? Mach euch die Augen zu, denk an was Schönes, dann atmest du 5 Sekunden lang durch die Nase ein und dann lässt du es durch den Mund einfach so aus. Okay? Mhm. Dank dich, dann kannst du übrigens die 5 mitzählen.
Okay, ja.
Okay, ich sag jetzt nichts mehr. Viel Spaß. Zurückkommen.
Ja, genau.
Aber fühlst du dich gut? Hat das irgendwie...
Ja, ich kenne die Übung. Also ich finde es eine super, super schöne Übung. Und ich finde, man kann das auch sehr gut zum Beispiel vor einer Operation machen. Man kann es auch sehr, sehr gut auch gerade bei einer Mammographie machen, wenn man eben... genau in diesem Gerät auch drin ist. Das sage ich auch immer wieder, dass es ganz, ganz wichtig ist, wirklich auch bewusst zu atmen. Und natürlich auch, so wie du sagst, ne, also gerade auch vorm Arzttermin, wenn man im Auto sitzt, angespannt ist, einfach mal kurz zu atmen. Wir haben verlernt das richtige Atmen, das ist definitiv so. Und da gibt es auch keine Ausreden drum. Also das sage ich auch immer in den Webinaren, die ich führe. Und da sage ich dann auch immer, bewusstes Atmen ist so wichtig und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber das könnt ihr überall machen, ob es im Flieger ist, ob es in der Bahn ist, im Auto ist oder wo auch immer ist, und das hilft sehr.
Genau. Und das ist so die Botschaft, die ich dann halt damit auch geben will, so mit dem Buch sozusagen, ne? Auch wenn du keine Kraft hast, du darfst trotzdem erstmal anfangen. So, das ist das. Und ich kann auch mal sagen, noch so ein praktisches Erlebnis von mir zu der Atmung, wo du gerade warst, so Mammographie und so weiter. Ich hatte im letzten Jahr ein MRT und ich weiß nicht, entweder bin ich fetter geworden oder das MRT ist kleiner geworden, aber auf jeden Fall. Also ich hatte ja schon öfter MRTs, ja, aber das war, ich weiß es nicht, das war so beklemmend, so eng, so dicht, dass ich da fast also in Panik geraten bin, tatsächlich. Mhm. Die Schwester hat auch noch einen Fehler gemacht vorher, aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Das ist einfach, was das noch geschürt hatte. Und dann dachte ich auch, nee, jetzt bist du hier schon 2-3 Minuten drin. Wenn du jetzt drauf hörst, dann fängst du ja wieder von vorne an.
Ja.
Also musste ich mich dann auch wieder, ich bin ja auch nur ein Mensch.
Ja,
dann
klar.
Musste ich mich auch wieder auf meine Sachen besinnen, hab dann einfach die Augen zu gemacht und hab die Atmung gemacht. Genau diese Atmung.
Guck mal.
Genau diese Atmung. Und dann war gut. Das hat gar nicht lange gedauert. Weißt, 30 Sekunden, eine Minute oder so, dann war das egal für mich. Und das macht das halt. Und einfacher kann man es nicht machen.
Ja. Absolut. Das stimmt. Lieber Michael, wir kommen auch so langsam zum Ende hin von diesem wunderschönen Interview. Ich glaube, wir könnten auch noch viel, viel länger sprechen. Und du hast ja auch schon gesagt, du kommst gerne nochmal wieder, wo wir dann vielleicht auch mal ja eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde über das Thema vielleicht auch Ängste sprechen können. Ich glaube, das ist nämlich auch ein riesengroßen Part, also gerade auch bei einer Krebsdiagnose und wie viel Angst dann auch mitspielt und was man vor allem auch tun kann, dass du uns vielleicht auch mal ein bisschen darüber auch erzählst. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen.
Sehr gerne.
Und bevor wir jetzt gleich noch zu der kleinen Überraschung kommen, weil wir haben gerade den Dezember da, es ist mitten der Weihnachtszeit, der Adventskalender ist geöffnet und für all diejenigen, die noch nicht wissen, worum es geht, das wird Michael dir auch gleich noch ein bisschen erklären. Ich werde im Outro gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber ich würde erstmal gerne mich verabschieden. Ich danke dir, dass du hier warst, lieber Michael. Ich danke dir für deine Offenheit, für deine Ruhe, für die Art, also wie du auch dieses, also ja, wie du dich, also was du auch alles getan hast für die Menschen dann eben auch. Und vor allem auch, dass du so viel Mut machst, ohne eben laut zu sein. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig und sehr, sehr, sehr schön. Und es passt natürlich perfekt auch hier in den Podcast rein. Und ich würde gerne nochmal von dir wissen und dann lasse ich dich auch raus. Es gibt zwei Sachen, die ich gerne mitgeben möchte, was du gerne jetzt gleich den Zuhörern sagen darfst. Und zwar, wenn du den Hörern einen Gedanken mitgeben darfst, was würdest du ihm sagen? Und dann würde ich gerne noch von dir wissen, vielleicht hast du einen Satz, der dich durch deine Zeit getragen hat, wo es dir am schlechtesten ging, ein bestimmtes Mantra, was du auch mitgenommen hast. Und ja, danke, dass du hier warst. Ich freue mich sehr, dass wir in Kontakt sind, dass wir miteinander verbunden sind. Wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für dich, für deine Familie, für deinen zuckersüßen Sohn und mach genauso weiter so.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich würde gerne zwei Sachen mitgeben. Einmal, du musst nicht warten, bis du dich stark oder gut fühlst, um anzufangen. Weil manchmal entsteht der Mut einfach schon beim Machen. Einfach, wenn du dabei bist. Einfach machen. Mach den ersten Schritt. Egal, wie klein der manchmal auch sein mag. Vermeintlich klein. Und wenn das manchmal nur ist, bei mir war das manchmal so, Entschuldigung, jetzt werde ich ein bisschen länger, ganz kurz, dass man es selber schafft, sich im Krankenhausbett überhaupt vom Bett von einer Seite auf die andere zu drehen. Ja, machen. Egal, wie klein der Schritt ist. Es spielt keine Rolle, ohne Wertung. Ja. Und vielleicht noch was, so innere Ruhe entsteht nicht, wenn man sie zwingt oder wenn man sie erzwingt. Ja. Und man zwingt sich jetzt, gut drauf zu sein. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja, da entsteht sofort wieder Disbalance. Ich will jetzt da nicht zu fachlich werden, aber das ist halt einfach, die Ruhe entsteht, wenn man aufhört, dagegen anzukämpfen. Genau das hatte ich in dem Moment, wo es bei mir durchgebrochen ist. Ja, und bitte bleibt dran.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein wunderschönes Gespräch war von Michael, dann hoffe ich doch sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, dass du vielleicht auch in Kontakt trittst mit Michael. Wir verlinken hier natürlich auch alles in den Shownotes. Und auch wenn er selber keine Krebsdiagnose mitgemacht hat, so ist er durch einen tiefes Tal gegangen, wo es eigentlich kaum noch Hoffnung gab. Und dennoch hatte er die Hoffnung die ganze Zeit in sich. Und wenn er vielleicht selber auch diese Hoffnung nicht in sich hatte, dann hatten das aber seine wundervollen Mitmenschen, nämlich seine Eltern, seine Familie, seine Freunde. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dir das auch mitzugeben, dass wenn du die Hoffnung in dir selber verloren hast und du aber am Ende stehst, dann gibt es immer noch Menschen, die diese Hoffnung weiter in dir tragen. Und wenn das Licht schon fast erloschen ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich wieder an dieses Licht zu erinnern. Und du darfst auch niemals vergessen, dass du selber dieses Licht bist und dass die Menschheit dich braucht und dass die Menschheit auch, dass er unglaublich dankbar ist, wenn du dich ihnen anvertraust. Michael hat es eben auch so noch gesagt, dass gerade wenn es um das Thema Depressionen geht oder auch, wie er es gesagt hat, mit einem Suizidversuch, wenn man vorher nicht miteinander gesprochen hat, dann weiß man einfach nicht, wie es diesen Menschen geht. Und deswegen ist es mein absolutes Anliegen, auch gerade über diese Themen zu sprechen, die so, so wichtig sind. Wir wissen nicht, wie es irgendwann aussieht des Menschen und deswegen ganz wichtig, auch immer hier einen Raum zu lassen, um sich zu öffnen und darüber zu reden. Vor allem auch, das wäre ein großer Wunsch von mir. Ja, und es geht natürlich um den Adventskalender und ich hoffe sehr, dass du da jetzt heute mal rüber hüpfst auf die Seite von mir, Krebs als zweite Chance, Kendra Zwiefka. Und da wirst du sehen, dass wir ein wundervolles Gewinnspiel auch haben und dass Michael heute ein Türchen öffnet. Und die Bedingungen, die du dort erfüllen darfst, würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Dann hast du nämlich auch die Möglichkeit, dieses so schöne Buch auch zu gewinnen. Alles Weitere erfährst du da und natürlich auch von den anderen Beteiligten, die bei diesem Adventskalender dabei sind. Und da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn du da mal gerne vorbeischaust. In diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche, eine fantastische Weihnachtszeit. Lass dich nicht stressen. Ganz, ganz wichtig auch. Komm zur Ruhe. Besinnlichkeit ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe wie immer, dass du gesund bleibst, dass wir uns nächste Woche hier wiedersehen, wenn wir ein weiteres Thema haben zum Krebs. Und ja, wenn du dich eingeladen fühlst, dieses Jahr ist der Kalender komplett voll, aber nächstes Jahr öffne ich auch meine Türen wieder für ein wunderschönes Interview. Ich entschuldige mich heute für meinen Hund. Ich weiß nicht, was sie hat, aber auch das ist live und auch das darf sein. In diesem Sinne, schau gerne bei Michael vorbei. Wir verlinken hier alles in den Shownotes. Bleib wie immer gesund und wenn du Lust hast, dann abonniere sehr, sehr gerne auch diesen Podcast. Abonniere auch mich bei YouTube, damit du keine Folge verpasst und teile unbedingt diese Interviewfolge mit allen Menschen, die gerade eine Diagnose bekommen haben und die dadurch dann ganz, ganz viel Mut vielleicht auch bekommen durch diese Folge. In diesem Sinne, mach's gut, ich bin raus und ciao.